wirklich, ich war ja einmal hier, aber das ist wirklich ein Raum, den man erstmal auf sich wirken lassen muss. Ihr wart ja jetzt ein bisschen länger schon da und habt euch hier schon ein bisschen gesonnt oder gebadet. Gut. Ich möchte sehr gerne heute etwas Besonderes besprechen und auch singen. Ich hörte, die Instrumente sind gerade noch auf dem Weg. Ich muss aber leider am Anfang gleich sehen, dass ich was für unsere Englischsprechenden mache. I thought I would speak in German, so you would have to see, or we would have to see, for those of you who require a translation, how to organize this. Is there any idea? How many of you do not speak the sweet German language? One, two, three, four, five. Adichesh oder? Ja, denke ich auch. I think the best is if you go in the corner so that your translation is in the back and not all over the place. And die von Bhakti Ratna, du kannst ja ein bisschen nach vorne kommen, dass wir ein bisschen Platz schaffen für die Devotees dort. Ah, da ist Gaurabhavani, die ist natürlich Gaurabhavani, Hare Krishna. Krishna Hare. Chaitanya's is even better. Aditya Baladev, your translation is in the corner. So, ja, ich habe gedacht, es ist, glaube ich, besser, wenn wir in Deutsch miteinander sprechen, weil ich in erster Linie das Programm gebe einer ganz alten Inspiration folgend. Als ich hier noch gelebt hatte, haben Vishwadev und ich oft darüber gesprochen, dass es eigentlich, Haribol, eigentlich sehr wichtig ist, dass wir nicht nur für die Devotees im Tempel ein Programm haben, sondern dass wir insbesondere auch uns bemühen, die Devotees, die sagen, wir sagen in unserer Sprache, in der Gemeinde leben, also die Familie haben und außerhalb der Tempel sind, dass wir die irgendwie versuchen, in die Gemeinschaft mit einzubinden, indem wir auch besondere Möglichkeiten schaffen, damit die sich wohlfühlen können. Das war eigentlich Vishwadevs ganz großer Input gewesen in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet hatten. Ich als Preacher, der auf dem Projekt war und auch im Umkreis, und Vishwadev als der Tempelleiter. Da hatten wir diese Notwendigkeit erkannt. Und dann ist das, wie viele Dinge ja in der damaligen Zeit, so ein bisschen auf einer Nebenstraße gelandet, jedenfalls in meinem Denken, bis sich dann ganz viele Dinge verändert haben für ganz viele von uns, die, sagen wir mal, ihren eigenen Weg gefunden und gesucht haben, und die dann ja, in der Gemeinde waren. Ich bin inzwischen auch in der Gemeinde gelandet, wenn ihr so wollt. Ich lebe außerhalb von Berlin an einem kleinen See, in einem kleinen Ashram, könnte man sagen, wo ich, von wo aus ich meine Reisen mache und an meiner Lebensschule schreibe und viele Bücher schreibe und so weiter, meinen Service halt mache. Ja, und wie gesagt, es ist damals auf einer Nebenstraße gelandet. Wir hatten ein bisschen solche Dinge gemacht, aber ich glaube nicht ausreichend genug. Und dann war es so, dass Madhusudan, mein ehemaliger Koch, sagen wir mal, ja, auf der Suche nach seinem Lebensweg in Abenteuer landete und eine Wohnung bezog und wir dann und mich dann einlied, diese Wohnung einzuweihen. Und wir hatten dann einen Raum gefunden, wo wir ganz viele Devotees einladen wollten, aber in letzter Sekunde wurde dieser Raum aus wahrscheinlich praktischen Gründen war nicht mehr zugänglich und dann mussten wir ganz schnell irgendjemand anderen finden, der die vielen Devotees aufnahm. Und dann habe ich so das erste Programm bei Tatjana gemacht im Hause. Da sind wir dann gelandet und dann war Ananga Manjari inspiriert und Agastya und die ganze Familie wieder mich einzuladen. Und dann kam Einladung von überall plötzlich. Rajendra Kumar war so gütig, mich einzuladen. Und ich habe aber ich habe das dann an Gorahari übertragen, weil ich ja ganz woanders bin immer und sehr oft auch im Flugzeug und also schwer zu erreichen. Und dann haben sie hat Gorahari und Vishwadev haben diesen Ort gefunden, diesen tollen tempelähnlichen, diese, sagen wir mal, spirituelle Erlebniswelt, kann ich das nur nennen, weil die Bilder sind also ganz tolle Bilder und ganz tolle Atmosphäre hier. Und so bin ich dann sehr dankbar, dass ich ein alter Traum so erfüllt, dass wir einfach ja zu den Devotees im Haus der Devotees versuchen, spirituelle Feste zu feiern, aber Feste, die eben einen persönlichen Charakter haben. Denn ich glaube, dass wir ja, sagen wir mal, bei all unseren persönlichen Entwicklungen uns sehr gut erinnern können an die Zeit, wo wir ja gemeinsam diese Reise, diese größte aller Reisen, die Reise, die nach innen führt, die zu Krishna führt, gemeinsam gegangen sind sozusagen. Ich weiß noch, ich bin so oft mit Gorsunda durch Regen und Schnee und Wind im Hunsrück gemarschiert. Weißt du noch, wie wir die also ganz tolle Waldwege entdeckt haben und gesprochen haben? Und ich kenne Shai Rishi aus der ganz alten Zeit, wo sie gerade in Flensburg anfing mit ihrer Reise. Und ja, man kennt sich ja, nicht? Und man Rajendra Kumar habe ich auf der Frankfurter Buchmesse getroffen. Ein junger Mann mit vielen Fragen und langen Haaren. 85, ja. Und Shrestikata, habe ich irgendwo im Sündenviertel von Zürich getroffen. Kann man so sagen, Niederdorf, nicht? Und so weiter. Wir waren aber nicht sinnvoll unterwegs, sondern ganz virtuell. Und mit Vishwadev bin ich natürlich auch durch ganz viele Dinge hindurch gegangen. als ja, Wischwedew war ja der wichtigste Mann in Deutschland. Das ist aus meiner Sicht immer noch der wichtigste Mensch in meiner kleinen Welt. Nicht? Also sehr ein Mensch, der große persönliche innere Stärke hat und viele und ein großes Organisationstalent. Ich glaube insbesondere darin, Menschen an den richtigen Platz zu stellen und ihnen eine Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten. So könnte ich jeden von euch dann nennen. Ich könnte Gaurabhavini nennen, wie sie damals mit Arjuna, diese tolle Pilgerreise, Fußreise mit zwei Ochsen, glaube ich, zwei waren es, nicht? Einer ist dann fast gestorben, weil er so ekstatisch wurde. So haben wir eine Reise mit einem Ochsen gemacht und Gaurabhavini hat das gemanagt bis zum Nervenzusammenbruch. Also wir haben alle wirklich intensive Zeiten erlebt. Und ich finde, man muss das wertschätzen und erinnern und auch sehen, wie man sich vielleicht weiterhin ja auf dem Wege inspirieren kann, supporten kann und so. Und deswegen bin ich eben mit großer Freude in diesen Home-Programs dabei und wollte heute eigentlich über die spirituelle Reise sprechen. Ich habe mein Titel genannt, die lange Straße. Über die vielleicht auch Herausforderungen, die es sich so zwischen dem Anfängerenthusiasmus und dem Erreichen der Vollkommenheit zu stellen. Das ist meistens der ganz entscheidende Abschnitt dieser Reise, der Anfängerenthusiasmus und die spirituelle Vollkommenheit sehen ähnlich ekstatisch aus. Nur ist das eine unreif, wie eine unreife Mango, und das andere eine reife Mango und schmeckt natürlich ganz anders, aber hat ähnliche, was den Enthusiasmus betrifft, ist wiedererkennbar. Und die mittlere Reise, also die in der Mitte, ist halt die Reise, ist halt die Zeit, wo man sich mit dem Menschen auseinandersetzen muss, der irgendwie mitgekommen ist auf diese Reise und den man unter Umständen manchmal vergessen hat. Ja, so, ich dachte mir, dass wir zuerst ein bisschen singen und ein bisschen die Atmosphäre im eigenen Herzen erst einmal läutern und dann wollte ich gerne über mein Thema sprechen. Und dann haben wir eine Neuentdeckung in der Welt der Musik. Heute wird diese Neuentdeckung ein preisgekröntes Lied vortragen, in ihrer Version jedenfalls. Gut.
Ganz kurz, wir haben auch noch ein Jubiläum heute.
Ein Jubiläum?
Wir haben noch ein Jubiläum heute. Und zwar im April 78 habe ich von dir die erste Lecture gehört. Jetzt ist das Schloss Radösse sonntags, im April 78.
Oh ja.
Das habe ich gerechnet, 40 Jahre.
Oh.
Im Schnitt 25 Lectures pro Jahr. Die letzten Jahre ein bisschen weniger, aber in der Heidelberg-Zeit waren es ein bisschen mehr. Also heute ist die 1000. Lecture. Lass dir das einfallen.
Ja, es sollte nicht langweilig sein. Klasse.
Ich würde mir natürlich wünschen, es wäre ein bisschen mehr hängen geblieben, aber
ja.
Wir haben noch ein paar Jahre.
Ja.
Toll. Ein Geschenk überlegen. Da müssen wir noch ein Geschenk überlegen.
Siamala hat schon was vorbereitet, soweit ich weiß. Nicht jetzt wieder.
Also die Kiste Dattel ist ja auf jeden Fall drin, aber.
Gut.
Natürlich. Gibt doch alle.
Nein.
Ja, warte. Zum Schluss meinst du, oder? Okay. Oder ja, ich denke zum Schluss. Ja. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paskatyadi Satarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavani Sri Krishna Chaitana Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare,
Hare.
Ich habe den Eindruck, einige von euch singen noch gar nicht, sondern denken noch zu viel. Dieses, wo das Denken aufhört. Man muss einfach im heiligen Namen drin sein. Lasst euch ruhig vereinen auf Krishna. Wir können jetzt nochmal, bitte singt jetzt gleich nochmal. Rama, Rama, Hare.
Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Thank you.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare,
kitna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare
So, die tausendste Vorlesung. Muss ich mich wirklich anstrengen, wie für dich.
Nein, du hörst
Ich habe mich vorbereitet für irgend so eine wichtige Konferenz, wo ich wirklich also nicht im Familienkreis bin, sondern und dann komme ich so siegessicher aufs Podest, habe ich toll vorbereitet, schlage mein Notizbuch auf und merke, oh, das ist ja das Notizbuch von 1977. und dann, ja, dann schaut man auf die Leute und sagt, also Krishna, jetzt musst du mir helfen, diese Leute zu erreichen, weil ich nicht genau deren Sprache spreche. Aber in eurem Fall ist das wirklich etwas anderes. Ich wollte heute sehr gerne über das Thema spirituelle Reise sprechen. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, als Narayani ein ganz tolles Lied vortrug in Goloka Dham. Das war anlässlich meines Geburtstages. Und dieses Lied sprach von so echten Dingen. Es sprach eigentlich über ihre Reise, aber irgendwie hatte sie es geschafft, mit ihrer Geschichte die Geschichte von uns allen zu erzählen. Dem Anfangsenthusiasmus, der unglaublichen Begeisterung, die so stark ist, dass man alles liegen lässt, alles verlässt, seine Bücher, seine Schallplattensammlung, seine. Für Frauen ist, glaube ich, Mode ein wichtiges Thema, oder wie man sich anzieht, ein wichtiges Thema, auch das fallen lässt. Seine Freunde, seine Zukunftsaussichten. Ich weiß, in dieser Phase wurde ich enterbt und das war ganz viel, was wegging. Und ich weiß noch, wie ich reagierte. Ach, ist überhaupt kein Problem. Nur arme Leute brauchen Geld. Aber ich habe einen inneren Reichtum, der ist. Ich bin bestens versorgt. Sie erzählte von diesem Anfangsenthusiasmus und dann wechselte die Stimmung des Liedes plötzlich und es hieß, und dann kam der Orkan, legte manche Flügel lahm. dann kam eben diese mittlere Phase der spirituellen Reise, wo wir wirklich tief in uns eingehen müssen. Und zum Teil mit unseren Tränen, die Tränen der Enttäuschung, anfangen müssen, ja, einen Samen zu bewässern. Den Samen der Bhakti und nicht einfach in Selbstmitleid zu verfallen und diese Tränen dem Ozean, das Leid der bedingten Seelen zuzufügen, diesem Ozean. Nicht? Und das war dann eine ganz unglaubliche ein Erlebnis für mich, war selber sehr erstaunt, dass ich eben so bewegt wurde. Nicht? Und nach norddeutscher Art alles versuchte, um die Bewegung zu verbergen, aber so ganz, also ich musste stark kämpfen, weil ich in diesem Augenblick nicht nur Narayanis Reise vor mir sah, nicht nur die Reise von ganz vielen jungen Devotis, die ich ja gut kannte, weil ich mit ganz vielen persönlichen Kontakt hatte. Ich war einer der Hauptreisenden und Preachers, wenn ihr so wollt. Sondern ich sah darin meine eigene Reise wieder und die Reise von ganz vielen Devotis. Und ich glaube, uns bewegt immer das, was sehr real ist. Was einfach mit dem Leben unmittelbar in Verbindung steht. Natürlich haben wir eine intellektuelle Seite, die begeistert ist über philosophische Konzepte, über die absolute Wahrheit. Und natürlich sind wir sehr begeistert, wenn wir besonders gelungene Ausführungen hören. Aber es kommt für jeden die Frage, was habe ich eigentlich erfahren? Denn wir sind, glaube ich, so gestrickt, dass wir, wie sagt Bertrand Russell, sagt das, ein Philosophie, man weiß mit Sicherheit nur das, was man erfahren hat. Das andere glaubt man. Ja. So, es war eine sehr bewegende Zeit und heute traf ich eben Narayani im Tempelraum und sprach mit ihr und Syamala über eine angedachte Indienreise und während wir so sprachen, erinnerte ich mich eben an dieses Lied und habe dann gedacht, ich spreche einfach heute in diesem Kreis so ein bisschen über die Reise. Ich kann natürlich nur sagen wir mal ganz, sagen wir mal so ein, wie nennt sich das, ein Muster, in dem ihr euch hoffentlich wiederseht als Ehren. Ich kann ja nicht jedes einzelne Schicksal machen, aber es gibt natürlich wiederkehrende Muster. Es gibt einen großen Forscher, Joseph Campbell, von dem stammt der große Satz, follow your bliss, folge dem, was dich erreicht und glücklich macht. Das hat eine ganze Generation bewegt, philosophisch oder gedanklich. Und der hat halt alle, sagen wir mal, Heiligen Schriften nach den Epen durchkämmt, den Mysterien, auch das Bhagavatam, und hat dabei ein Muster gefunden, was für alle Menschen, die auf einer spirituellen Suche, also die aus der eigenen Enge herauswachsen wollen, sind, hat er gesagt, das sind so Stationen, die man immer wieder feststellen kann. Bei den Indianern, bei den Yogis, bei den Christen, bei den Sufis etc. Und hat das dann in einer dokumentierten Forschungsarbeit beschrieben. Und das fängt so an, dass ein Mensch eine Art Unzufriedenheit mit dem bisherigen verspürt. Eine Unzufriedenheit, die so groß wird, dass er eigentlich davon überzeugt ist, dass seine Lebenserfüllung in einem ganz anderen Bereich liegen müsste, als dem Bereich, den er bisher kennt. Es reicht also nicht mehr aus, mehr Geld zu verdienen oder mehr Urlaub zu machen oder mehr Drogen zu nehmen oder mehr, was immer der Lebensentwurf gerade ist, zu tun, sondern man muss ganz woanders suchen. Und dieser Mensch, der so einen inneren Ruf verspürt, wird dann anfangen, sich zu interessieren für Möglichkeiten. Und wenn er ein Mensch ist, der spirituelle Neigungen hat, dann wird er in irgendwelchen spirituellen Traditionen suchen und dann inspiriert werden und ein Wagnis unternehmen. Das heißt, er wird sich an den Rand seiner kleinen Welt, die ihm zu eng geworden ist, begeben. Er wird dann über die Schwelle treten ins Unbewusste. Im Sanskrit sagt man, man hört zunächst einmal von dem anderen Shravanam und dann Varanam, Varanadasa, sagt man zu dieser Stufe. Es wird nach Stufen eingeteilt. Man nimmt das dann an erstmal mit einer gewissen Vertrauen, dass es so ist. Man tritt also über eine Schwelle, genauso wie wir heute über diese tolle Hausschwelle getreten sind mit dem Buddha hinter uns als Support und in die Erlebniswelt von Vishvadev und Syamala getreten sind. Also man kann das künstlerisch sehen, wenn ich jetzt ich das schon einmal gemacht habe, mich einstelle, was feinstofflich da ist, also die Gespräche, die stattfinden, das werde ich diesmal nicht tun, das habe ich einmal bei Syamala gemacht, als ich euch in Berlin besucht hatte, warst du in einer Berliner Künstlerwohnung und da, das werde ich hier nicht machen, weil ich es als undezent empfinde, würde ich da etwas feststellen. Das ist eine Erlebniswelt. Wir treten in Vishvadevs Haus und eigentlich in seine private Sphäre ein. So findet auch der Mensch, der auf der spirituellen Suche ist, der geht zu einer Schwelle, übertritt sie, wie wir diese Hausschwelle übertreten haben, und geht dann in einen neuen Bereich hinein. In diesem neuen Bereich merkt er bald, ist es gut, wenn er eigentlich Führung hat. Und weil dies ein Grundbedürfnis ist, was angelegt ist in der Welt, trifft er dann meistens einen spirituellen Guide, einer, der ihn bei der Hand nimmt und ihn im Verlauf der Reise, die sie unternehmen, wie sie also weitergehen, dann irgendwann auch mal eine Methode gibt, Campbell sagte dazu, ein Instrument of Force, eine kraftvolle Sache, wie ein Mantra zum Beispiel oder wie in den Artus-Legenden das mystische Schwert Excalibur, glaube ich, oder so, nicht? Oder bei anderen Filmen ein, ein Geheimnis, eine geheime Schriftrolle, in der ihm etwas offenbart wird, was ihm helfen kann, diesen Weg jetzt mit der Hilfe einer Praxis zu machen, zu gehen, damit er eben auch auf sich selbst angewiesen sein kann. Der Mentor oder der spirituelle Meister trägt seinen Schüler nicht so auf Huckepack sozusagen durch die neue Welt, sondern sagt ihm, geh du mal selber und hier hast du etwas, ein Mantra, eine heilige Schriften, also bestimmte Zeremonien und Handhabung und so weiter. Ne? Dann geht er also weiter. Und dann kommt eben das, was immer im Sanskrit Sadhanadas oder Smaranadas nennt. Man ist so ein bisschen auf sich auch alleine gestellt. Der Guru ist immer da und man kann ihn kontaktieren, aber er will, dass man alleine geht. Er weiß, das kann niemand dem Einzelnen abnehmen. Diese eigene Praxis, dieses eigene Verinnerlichen, dieses eigene Bewältigen von Hindernissen, dieses eigene Reifen, wenn ihr so wollt, oder auch die Transformation, die geschehen muss. Das macht er mit Hilfe einer Praxis, und während er das eben macht, auf dieser Ebene der Praxis ist, da tauchen einige Dinge auf. Ihr wisst, in Deutschland sagt man, wo gereinigt wird, oder wo gehobelt wird, da fallen Späne, oder ja, wenn man das Herz reinigt, dann kommen halt auch die Unreinheiten zum Vorschein. Wenn man Ghee in einen Topf nimmt, das ist ein klassisches, traditionelles Beispiel, oder sagen wir Butter wollte ich sagen, in einen Topf tut, um es zu erhitzen und das wunderbare Butterreinfett, das Ghee zu gewinnen, dann tun sich in dem Prozess nicht nur das gewünschte Produkt ergeben, dieses Ghee, strahlende, goldene Ghee, sondern auch so kleine braune Klümpchen, die sehen aus wie gebrutzelte Krampfadern, nicht? Also ganz unappetitlich und so. Also der Mensch, der die spirituelle Praxis macht, der sich läutert, der sich reinigt, kommt plötzlich mit seinen Schwächen in Kontakt. Und Reini hat das in dem Lied zusammengefasst, in dem sie gesagt hat, und dann kam der Orkan. Das kann zum Teil, können diese inneren Wirbelstürme, die dann auch noch von außen meistens verstärkt werden, also man tritt das ganze Universum und Kräfte im Universum los, von denen man gar nicht gewusst hat, dass die da sind. Man begegnet sich mit den Restspuren man sieht die Restspuren seiner vergangenen Inkarnation, vielleicht noch Anhaftungen, die einem peinlich sind, vielleicht hässliche Dinge wie Zorn und Eitelkeit und Arroganz. All das wird so aufgewirbelt und dann und nochmal aufgewirbelt, und dann reagiert plötzlich die Außenwelt, Schwierigkeiten kommen, Leute verlassen einen, betrügen einen, hintergehen einen, die Regierung fällt über einen her und will einen verschmausen, wie wir das auch erlebt haben, als das Finanzamt uns ganz eng auf den Spuren waren und wir ganz schnell nach links rennen mussten, um es abzuhängen so weiter. Also das Innere spiegelt sich dann im Äußeren wieder. Es gibt Schwierigkeiten von innen, Zweifel, Anfechtung und von außen. So, das ist aber ganz normal und muss so sein. Dann kommt es dann dazu, dass man entweder aufgibt oder dass man, wie es den meisten geht, sich in einer kompromittierten Haltung so zufrieden geht, bis hierher und nicht weiter. Schrecklich leidet, wenn man sich erinnert an das, was möglich ist, wenn man Freunde vielleicht sieht, die weitergegangen sind an diesem Punkt und den Kampf aufgenommen und überstanden haben. Das passiert meistens, dass man sich so zur Ruhe begibt. Es passiert ganz viel und sich in Äußerlichkeiten verliert. Aber irgendwann wird es einem wieder zu eng und man schaut, ob es nicht doch weitergeht auf eine diesmal auf eine realistische Art und Weise. Und dann, das geht dann noch weiter. Und meistens kommt dann, nachdem man die Anfangsschwierigkeiten überwunden hat, kommt noch einmal die ganz große Herausforderung. Das kann zum Augenblick des Todes sein, muss aber nicht, da kann es sehr einfach gehen. Das kann sein, wenn man schon sehr fortgeschritten ist und so weiter, dann kommt es noch einmal und schließlich dann, wenn man dann hat man etwas gewonnen und dann geht es eben darum, das zurückzubringen in sein menschliches Dasein und es zu integrieren, was man gewonnen hat, die Einsichten zu integrieren und ein guter Mensch zu werden, der gütig zu anderen ist, der nicht mehr so zerrissen und innerlich so zerstritten ist und einfach ja, Gutes zu tun, ein Segen zu sein für die Menschheit. Das ist so der normale Entwicklungsweg. Und ihr kennt das von Bhagavatam, Dhruva Maharaj ist ganz klassisch durch diese Phasen hindurchgegangen. Ich will das jetzt nicht erzählen. Aber das sind die Stufen in Sanskrit sind Shravanadas, wir hören, dann Varanadasha, wir nehmen es an, dann Sadhanadasa, wir praktizieren es. Und wenn wir dann durch die Stürme hindurchgekommen sind, dann kommen wir auf die Stufe von Apanadasa, dass wir etwas erreichen. In unserer Vaishnava-Theologie ist es so, dass wir Krishna tatsächlich schon sehen und Liebe für ihn empfinden. Krishna erscheint wie ein Blitz manchmal in der dunklen Nacht, überwältigend, ist dann aber wieder weg und dann sehen wir uns mehr nach ihm und man macht noch einmal erscheinen und noch mal erscheinen und wir sehen uns immer mehr und diese Sehnsucht führt uns denn dazu, zu Sampatidasa zu kommen. Wir wechseln im Feuer dieser Sehnsucht oder dieser göttlichen Verzückung, könntet ihr auch sagen, unseren materiellen Körper in einen spirituellen Körper und gehen dann in unsere Vastu-City, unsere ewige Vollkommenheit in der spirituellen Welt. Dazwischen gibt es unendlich viele Beschreibungen, was da alles passiert, aber ich mache es, will es mal einfach machen. So, in dieser mittleren Phase, um die es uns ja geht heute Abend, also um die es mir geht in meiner Darstellung zumindest, in dieser mittleren Phase ist etwas sehr, sehr wichtig. Seht mal, das Leben in dieser dualen Welt bewegt sich immer in Rhythmen, die sich mit einer solchen Kurve, einer, ich weiß gar nicht, wie man diese Kurve nennt, ist aber egal, so wie eine Welle sieht es aus, die sich fortpflanzt. Der Tag wird zur Nacht. Die Nacht wird zum Tag. Die Jugend wird zum Alter und zum Tode wird zu einer neuen Geburt. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Das Glück kann nicht unabhängig existieren von den Augenblicken, wo man sich hinterfragt und wo man wieder leidet. Das ist immer ein Kommen und Gehen, ein natürlicher Rhythmus. Unsere heutige Zeit versucht immer diese Kurven, die nach unten gehen, zu vermeiden. Aber C.G. Jung sagte schon, genauso wie die Nacht zum Tag dazu gehört, so tun auch die menschlichen Tiefs zu den menschlichen Hochs gehören. Das muss so sein in dieser dualen Welt. Deswegen sagt man ja immer, das Glück ist hier gemischt. Es ist nicht absolutes Ananda, immer anhängt. Das ist gut. Und wer richtig diese Welle surfen kann, der weiß, was er tun kann, wenn er zu diesem Stillpoint kommt, zu diesem Punkt, wo nicht so viel passiert in seinem spirituellen Leben. Ich finde die Definition sehr gut, die Papst Johannes zum Ostersonntag gegeben hatte. Er sagte, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich das wirklich so toll finde. Der hat sich, glaube ich, beraten lassen von einem Linguisten. Das habe ich mir eigentlich gar nicht aufgeschrieben, was er sagt. Er hatte gesagt, Glück ist nicht, bedeutet nicht nur, dass man in Bewegung ist, sondern auch dann, wenn man nicht in Bewegung ist, dass man sich übt in den Eigenschaften wie zu vergeben, zu Gutes zu wünschen. Und dann sagte er, das habe ich mir aufgeschrieben, Glück ist nicht ein Schicksalsschlag oder eine Destiny, sondern eine Errungenschaft für diejenigen, die wissen, wie sie die Reise nach innen machen können. Also wenn man so in diesem Auf und Ab, wenn ihr so wollt, oder in diesem rhythmischen Muster, so in diesen, lasst uns diesen Punkt ruhig aus dem Boden der Sinuskurve betrachten, diesen stillen Punkt, nicht, wo man nicht mehr im Alten ist und nicht mehr im Neuen und noch nicht im Neuen. Den muss man eben nutzen, um eine besondere Kraft zu kontaktieren. Eine Kraft, die man sehr leicht in der Bhakti findet, nämlich in den heiligen Namen, in der Gemeinschaft mit wirklich spirituellen Menschen, eine Kraft, die man findet, ja, auch im Kirtan, wenn man nicht mehr denkt. Sehr wichtig, nicht zu denken, sondern gedacht zu werden von Krishna, der sieht, was er einem im Kirtan geben möchte. So in diesen Ruhepunkt immer wieder zu kommen und dann nicht einfach still zu bleiben, sondern einfach göttliche Energie, göttliche Kraft, göttliche Segen zu erflehen. Das kann einen sehr schnell nach oben bringen, aber nicht nach oben in der materiellen Welt, in einem oberflächlichen Glück oder einem oberflächlichen Erfolgserlebnis. Nein, richtig nach oben. Das heißt, auf die spirituelle Ebene, wo man nicht mehr in diesem Auf und Ab drin ist. Wo man wirklich diesem Auf und Ab, diesen ständigen Wechsel der materiellen Welt entkommt. Dieser Punkt, wo man wirklich nicht mehr das Alte hat, auch nicht mehr das Alte vom Hare Krishna-Tum, auch nicht mehr die Sachen, die eine Bewegung suggeriert, nicht? Sondern wirklich, wenn man nicht mehr so in seiner spirituellen Kraft ist, das ist absolut wichtig, weil man dann lernt, auf die Knie zu gehen und zu beten und zu empfangen und nicht mehr der Macher zu sein. Und dann kann die göttliche Kraft, die göttliche Barmherzigkeit wirken und einen direkt aus diesem Auf und Ab entheben und auf die spirituelle Welt setzen, in die spirituelle Welt gehen. Das sollte Sudama Vipra erfahren. Sudama Vipra war der Freund von Krishna in seiner Gurukul-Zeit gewesen und siedelte sich ungefähr 120 Kilometer von Dwaraka an, in einer Stadt, die heute nach ihm Sudamapur genannt wird. Er wohnte mit seiner Frau Sushila und er war sehr, sehr arm. Sehr, sehr arm. Und Sushila sagte eines Tages zu ihm, kannst du bitte zu deinem Freund Krishna gehen, der in Dwaraka in vielen Palästen lebt, und ihn einfach um ein bisschen Unterstützung bitten. Aber Sudama sagte, das werde ich hundertprozentig nicht machen. Denn dann wird die Welt sagen, die Geweihten von Krishna sind nur mit ihm zusammen, um Geld von ihm zu haben. Wenn man viel Geld hat wie Vishwadev, vielleicht, dann gibt es viele Leute, die mit einem zusammen sein wollen, um eben auch ein bisschen, oh, ich habe da dieses Projekt oder diese Tochter zu verheiraten oder und so weiter. Ich sage jetzt mal nur so ein Beispiel, ich hoffe, dir ist das nicht unangenehm. So, das soll nicht so sein. Die Welt soll sehen, dass Krishnas Bhaktas sind an ihm interessiert, nicht wegen materieller Vorteile. So, Sushila war sehr intelligent. Sie sagte, dann geh einfach nur mal so zu ihm. Schließlich wart ihr in der gleichen Schule, ihr könnt über die guten alten Zeiten reden. Geh mal dahin. Und in sich dachte sie, Krishna wird schon sehen. Und übrigens, bevor du gehst, ich habe was von den Nachbarn gebettelt, ein bisschen Bruchreis. Und das nahm sich Sudama so unter die Achsel. Wenn du Krishna siehst, du solltest nicht ohne ein Geschenk kommen. Du gibst ihm einfach ein bisschen Reis. Sudama ging los. Und auf dem Wege erlebte er viele, viele Dinge. Er erlebte auch innere Zweifel. Er dachte, wird Krishna mich überhaupt empfangen und Zeit für mich haben? Er lebt in 16.108 Palästen. Wird er sich überhaupt an mich erinnern? Ich bin so ein armer, heruntergerissener Irrender, dass ich glaube, dass Krishna mich vergessen hat. Und er hatte viele Gedanken, er setzte dann schließlich über das Meer in einem kleinen Boot. Und da er ein Brahmana war, war es ihm erlaubt, durch all die militärisch bewachten Stadttore zu gehen, unkontrolliert. Und er kam dann zu Krishnas Palast. Ich habe es vielleicht schon manchen von euch erzählt. Zu einem der Paläste. Es war der Palast Rukminis. Und er dachte so, also ich könnte eigentlich umkehren. Krishna wird bestimmt nicht. Das ist so prachtvoll. Das ist mit Edelstein geschmissen. Es gibt Säulen aus Rubinen. Das kann ich sehen. Er ist jetzt so beschäftigt. Was soll auch ich? Ich weiß ja gar nichts zu sagen. Ich bin so schüchtern. So weiter. Und er kam so Rukminis Palast nahe. Als er am Palast Eingang eine einsame Gestalt sah. Diese Gestalt löste sich plötzlich im raschen Laufschritt aus dem Palasttor. Und als sie ihm entgegenrannte, erkannte er, das ist ja Krishna. Krishna lief ihm entgegen, umarmte ihn und sagte, ich habe so lange diesen Weg entlang geschaut, ob du nicht mal kommen würdest. Jetzt endlich bist du gekommen. Man könnte fragen, warum ist Krishna nicht zu ihm gekommen? Ja, das ist immer so mit Krishna. Krishna hat ein Gesetz in dem Austausch mit seinen Devotees. Er erwartet, dass seine Devotees ihn rufen. Das ist, kommt aus der Erfahrung, die er mit den Seelen in der Welt gemacht hat. Wenn die genießen wollen, wenn die ihr eigenes Leben führen wollen, dann mischt sich Krishna nicht auf. Er drängt sich also nicht auf. Und erwartet immer auf seine Devotees. Jeder Tamang Prapadyante, in dem Maße, wie die sich ihm hingeben, so antwortet er, so am Anfang. Dann ist Krishna immer da. Krishna umarmte Sudama und drückte ihn so fest, dass er irgendwann dachte, mein Gott, er ist so mager, den werde ich vielleicht brechen. Und er gab den Sudama frei und nahm ihn an der Hand und ging mit dem überglücklichen und sprachlos gewordenen Sudama in sein Palast hinein. Und während sie so ging, spürte Sudama den Bruchreis. Es war ein kleines Paketchen, das spürte man. Ich glaube, Krishna wird ihn an der rechten Hand, also nicht an der Bruchreishand oder dem Bruchreisarm gehalten haben. Und sie ging dann rein und dann ergab sich eben etwas, was ich euch hier im Originaltext gerne vorlesen möchte. Krishna kennt den Geist eines jeden, sagt Vishwanatha Chakravarti Thakur. Und er wusste, dass Sudama etwas für ihn mitgebracht hatte, was er sich nicht traute, ihm zu geben. Sudama hatte Bruchreis mitgenommen. Krishna lächelte. in diesem Augenblick und dachte, ja, ich werde dich schon dazu bringen, dass du mir zeigst, was du mir gebracht hast. Krishna lächelte und sein Lächeln wandelte sich in ein hörbares Lachen. Oh, er lachte wirklich laut, weil er war so froh, dass Sudama gekommen war, und er hatte vor, Sudama aus seiner Reserve zu locken, sodass Sudama ihm das Geschenk, das aktive Geschenk zeigen würde. Und er lachte laut und dachte bei sich, wie lange wirst du noch dein kostbares Geschenk, was du mir mitgebracht hast, für dich behalten? Und laut sagte er dann, O Brahmana, was für ein Geschenk hast du mir mitgebracht? Du musst eins wissen, selbst das kleinste Geschenk, was meine Devotees mir in Liebe darbringen, erfreut mich unglaublich. Dagegen sind große Opfergaben wie Paläste, Gold und dergleichen, die von Nicht-Devotees dargebracht werden, nicht in der Lage, mich auch nur ein bisschen zu interessieren. Sudama sagte, mein Herr, du weißt alles. Du weißt, was ich zurückhalte. Mein lieber Herr, ich bin einfach unglaublich beschämt. Meine Opfergabe ist wirklich so dermaßen bescheiden. Und Krishna sagte dann, selbst wenn mein Devotee mir auch nur ein ganz klein bisschen mit Liebe darbringt, wird das, was er darbringt, in meinen Augen unglaublich groß. Und dann zitiert Krishna einen Vers, den er zu Arjuna in der Bhagavad Gita gesprochen hat. Das ist meines Wissens der einzige Bhagavad Gita-Vers, der es in das Bhagavatam geschafft hat. Ihr kennt es, Patram Pushpang Phalang Toyam Yome Bhaktya Prayachyati Tat Aham Bhakt Yuparitam Ashnami Prayatatmana. Ja, das ist ein sehr bekannter Vers. Gaurangi lächelt mit Wiedererkennen. Nicht? Ja. Also, wenn man mir mit Liebe und Hingabe ein Blatt da bringt, eine Blume, eine Frucht oder Wasser, ich nehme das total an. Und Krishna führte das dann aus und er sagte, was mir jemand gibt, mag überhaupt nicht wohlschmeckend sein. Aber wenn mein Devotee es mir mit Liebe darbringt und mit der inneren Erwartung, dass ich daran Freude finde, dann werde ich das sofort essen, ohne auch nur einen zweiten Gedanken darauf zu vergeuden. Krishna dachte in seinem Herzen, ich esse hier selbst die Blumen, die auf meinem Opferplate sind. Wenn der Devotee das mit Liebe darbringt, dann mache ich keine Unterschiede zwischen einer Frucht, die man essen kann, und einer Blume, die man normalerweise nur anschaut. Ich tue das ganze Paket zu mir nehmen. Und dann Sudama senkte in dem Augenblick seinen Kopf nach unten, weil er sich wirklich schämte. Und er dachte bei sich, mein Herr, mach dir keinen Spaß aus mir. Obwohl du mich jetzt schon zum wiederholten Maße aufforderst, dir meine Opferung zu geben, habe ich mich entschlossen, es dir nicht zu geben. Krishna aber dachte bei sich, du bist mein Devotee. Als du aus der Haustür gingst, hast du dir gedacht, das will ich ihm geben. So war Krishna dann, und damit endet das, dieser Abschnitt, der direkte Zeuge ist im Herzen aller Wesen. Also Krishna ist der, da mache ich sogar mein kleines Orchester für an. Muss unterstrichen werden. Weil Krishna der direkte Zeuge im Herzen aller Lebewesen ist, verstand er, was Sudama dachte. Und er wusste auch, warum Sudama gekommen war. In seinem Herzen dachte er sich, in der Vergangenheit hat mein Freund mich niemals verehrt, weil er materiellen Reichtum bekommen wollte. Aber nun kommt er zu mir, um seine keusche und hingegebene Frau zufriedenzustellen, die ihn darum bittet. Ich werde ihm Reichtümer geben, die sich selbst die unsterblichen Halbgötter nicht vorstellen können. Was das für Reichtümer sind, ist, Krishna beschenkt einen Devotee sehr oft mit äußeren Wohlstand oder einem einfachen materiellen Leben, einem disease-free, einem Leben ohne Krankheit, aber dann ein Leben mit Prema-Bhakti. Das sind so die drei Geschenke, die man immer wieder im Bhagavatam findet, wie Krishna seine Devotees mit allem wirklich versorgt, auch was sie in der Welt benötigen. Warum ich das erzähle, ist, weil diese eines von unzähligen Stellen in unseren Schriften ist, die zeigen, dass Krishna sehr wohl ein Interesse hat. Und wenn wir in diesem Punkt sind, wo unser spirituelles Leben ein bisschen zu einem, sagen wir mal, einem stillen Punkt gekommen ist, dann gibt es zwei Dinge, die uns wirklich wieder zum Aufbruch bringen können und die uns diesmal, die uns wirklich auf eine, die total spirituelle Ebene heben können. Nämlich, dass wir, wie soll ich mich ausdrücken, irgendwelche Dinge tun, die, in denen die Bhakti-Shakti drin ist, die Bhakti-Kraft drin ist, und dass wir Vertrauen darin haben, dass Krishna auch an der allerkleinsten Opfergabe, die wir haben, ein totales Interesse hat. Krishna, nachdem er gesagt hat, ich bin der Zeuge im Herzen aller Wesen und weiß genau, was in Sudamas Herzen vor sich geht, was die Begleitumstände sind, wie er kommt, nahm Krishna mit Gewalt seine Hand, schnappte den völlig überraschten Sudama sein Täschchen mit Bruchreis aus der Halterung oder wo er das hielt und nahm Bruchreis, ohne es vorher zu kochen, in seinen Mund und aß es, bis Rukmini ihn unterbrach. So, ich denke, wenn wir uns verbinden mit diesen beiden Dingen, dass wir eine kleine Bemühung, dass wir die Bemühung machen, die wir können, auf Krishna zu, in der Gewissheit, dass Krishna sie erfährt oder dass Krishna sie empfängt, dann wird sehr schnell etwas passieren. Ich kenne in Vrindavan einen Sadhu, also viele Sadhus, und einer davon ist jemand, der macht, wie es die Sadhus eigentlich da immer machen, bis um 2 Uhr mittags Bhajan und geht dann zu dieser, man nennt das dieser müden Zeit, die ist so ab zwischen 12 fängt sie eigentlich an, aber dann ist sie ganz schlimm von 1 bis 2 Uhr und dann noch im Abklingen 2 Uhr, so bis 3 Uhr ist noch ein bisschen, das ist so die Zeit, wo man spirituell eine kleine Pause macht, nachdem man von morgens ganz früh um 2 Uhr fängt die meistens an, bis dann Bhajan getan hat. Und dann geht er auf Bettelgang und geht um Almosen betteln. Und sein Gelübde ist, er geht immer zu mindestens 7 Häusern. Er nimmt nicht mehr von einem Haus an, als das, was er wirklich braucht. Das sind 3 Chapatis, also nicht so viel. Er nimmt also von einem Haus 3 durch 7, also das kann ich nicht irgendwie so einen halben Chapati oder so, ein bisschen weniger als einen halben Chapati. Und dann geht er weiter. Und sein Gelübde ist auch, er geht niemals zum gleichen Haus 2-mal, weil er weiß, dass er einen guten Eindruck im Haus hinterlässt und die werden ihm dann gerne noch etwas geben. Ich weiß zum Beispiel, bei Adishesh habe ich in der Vergangenheit einen guten Eindruck hinterlassen. Und wenn ich da hungrig hinkomme, dann ist immer was da. Das habe ich erfahren, als ich in Goloka Dham bin. Und ich weiß, das ist doch immer so. Das ist einfach zwischen Adishesh und mir so. Aber der würde nicht zu Adishesh gehen, weil er weiß, der Adishesh ist ihm sympathisch gesonnen. Der wird ihm immer was geben. Er möchte. Also so richtig einer von denen, wie... Ja, wie man sie in bestimmten Gegenden von Vrindavan sind, die halt sehr geballt vorhanden. Meistens nicht so in Vrindavan Town, sondern außerhalb. Und die sind, er hat mir einmal gesagt, mit einem Übersetzer, ich kann immer noch nicht die Sprache, ich habe ihn so gefragt, was ist dein Geheimnis für Bhajan? Wenn du chantest, was ist dein Geheimnis, was dich trägt und inspiriert? Das ist nicht so einfach, so früh aufzustehen und so viel zu chanten, wenn man keinen Geschmack hat. Und er sagte, ganz einfach, ich weiß wirklich von keinem Sadhana, der noch machtvoller ist als dieser. Wenn ich chante, dann stelle ich mir vor, dass Krishna gerade da ist, neben mir und mich hört. Also es ist gerade da, also es ist nicht weiter weg, sondern er ist gerade da. Es geht also von meinem Herzen in meinen Mund, zu meinem Mund, in das Ohr und in das Herz Krishnas. Da, ich weiß keinen machtvolleren Sadhana, sagt er. Nun, das ist jemand, der Sanskrit kann, also keine Sorge, der kennt Stavamali, kann der euch hin und zurück rezitieren. Es ist nicht, dass er nicht all diese komplexen Themen. Und Bhakti Rams, die sind meistens große Scholars, diese lifelong Sadhakas, nicht? Und also er sagt, das ist, was ich dir auch ans Herz legen möchte, so deinen Bhajan zu machen. Und im Grunde genommen ist es das, was ich euch heute auch ans Herz legen möchte, dass ihr zu eurer spirituellen Praxis geht, um wirklich aus diesem ewigen Auf und Ab des Lebens eine Ebene zu erreichen, auf der ihr stetig seid, dass ihr einfach zwei Dinge tut. Zuflucht sucht bei der von euch gegebenen spirituellen Übung, die euch weiterbringt, oder den Übungen, und die aber ausführt, so in diesem geistesabwesenden Zustand, wo die Gedanken in dieser materiellen Welt sind, sondern dass ihr diese Gedanken rüberbringt zu Krishna, der da ist und das hört. Und die kleinste Sache, also ich finde das so schön im Bhagavatam, wie Krishna so begeistert diesen Bruchreis ist. Das finde ich einfach total gut. Wir können ja auch nur gebrochenen Reis anbieten im Augenblick, denn unsere Liebe ist noch geteilt zwischen der Welt und Krishna, Dingen dieser Welt und Krishna, aber Krishna nimmt auch den Bruchreis, unsere gebrochene Liebe entgegen. Das ist, Krishna ist so, das ist einfach seine Art, dass er das kleinste Zeichen von seinem Devotee als groß ansieht. Im Ujjala Nemoni gibt es diesen tollen Schlocker über Krishna. Da spricht eine Saki mit ihrer Freundin und sagt, es gibt einfach keinen besseren Herrn, keinen besseren Geliebten als Krishna. Denn folgendes: Krishna sieht den kleinsten Dienst als unglaublich groß an und das größte Vergehen, was gegen ihn gemacht wird, als unglaublich klein. Und er wartet nur darauf, dass sich die Seele ihm zuwendet. Also, wenn man so seine Praxis macht, wird die von lebloser Praxis zu lebendiger Praxis. So wichtig. Ich habe noch einen kleinen Punkt, und da bin ich zu Ende. Es gab einmal einen Schüler, der kam zu seinem Guru und sagte, Guru Maharaj, ich habe so viele Herausforderungen im Leben, das hätte ich niemals gedacht. Kannst du mir irgendetwas sagen, wie ich diese Herausforderungen lösen kann? Darum sagte der Guru, bring mir 2 Töpfe kochendes Wasser. Das Leben ist ja manchmal wie zum Kochen. Also Nadia Vihari, die weiß das, glaube ich, nicht. Dann beult das so. Nicht? Dann gibt es Verbrennungen einfach im Leben. Also bring mir 2 Töpfe beulendes, kochendes Wasser. Und er brachte das. Der Guru nahm dann ein Chapati und warf in den ersten Topf ein Chapati. Der fiel in mehrere Stücke. Er sagte, so sind die meisten auf dem Spirituellen Weg. Wenn es kocht, dann zerbrechen sie. Nicht ihr. Ich meine, die viele, die ihr bestimmt auch kennt. Und dann sagte er, aber es gibt eine andere Möglichkeit. Und dann nahm er den zweiten Topf und warf ein paar Kräuter hinein. Und die Kräuter, als die in dem Koch drin war, Kochtopf, den kochenden Kochtopf waren, gaben die diesen ätherischen Geruch frei und erfüllten den Raum mit Duft. Ich glaube, das, was ich euch heute so als kleine Inspiration hoffentlich mitgeben wollte, war so ein bisschen die zweite Reaktion, auf die man eingeht, wenn das Leben manchmal ja in diesen Stillpoint kommt, in diesen Punkt da unten, dass man einfach nach innen dann geht, wie es die Kräuter wohl tun, die in dem Bild jedenfalls, und aus dem Inneren diesen Wohlgeruch, das heißt unsere spirituelle Motivation freisetzt, die uns dazu führt, eben nicht mehr bei Dingen dieser Welt Zuflucht zu suchen, sondern bei Krishna Zuflucht zu suchen. Ich wünsche euch alle, dass ihr Kräuter-Devotees werdet. Nicht Chapati-Devotees. Ich habe das auch am Sonntagsfest gesagt und Adi Shesh hat gesagt, also von allem, was du gesagt hast, habe ich das erinnert und das andere vergessen. wir sind ja Alte. Also er hat es nicht so gesagt. Ja. Ich dachte, dass ich zu diesem Zeitpunkt unseren Star, ich will das jetzt nicht so sagen, unsere Narayani bitten möchte, dieses Lied, was sie damals vortrug, uns vorzutragen. Vielleicht können wir den kleinen, ist der gut oder
ja,
genau richtig habe ich auch. Oder ist das nur für Blumentöpfe oder für Narayani auch? Ja. Wenn du möchtest.
Nein.
Das sind unsere Taschentücher.
Ja. Also ich finde das ja, hätte ich nie gedacht, dass das so gut ankommt. Und ja, ich muss sagen, ich habe das Pratyendra vorgesungen, bevor ich dann gesagt habe, okay, ich mache es jetzt in der Öffentlichkeit und er hat geweint.
Wirklich?
Ja. Und da habe ich gemerkt, das hat schon irgendwie eine Aussage und ich habe lange dran gesessen, in der Kartik-Zeit, so, das war so eine ganz spezielle Zeit letztes Jahr und da habe ich so gemerkt, wie Krishna einem auch so die Worte gibt dann und ja, es hat dann irgendwie zu beten und so geklappt.
Ja,
schön. Das Gedicht und ja, es war mir ein großes Bedürfnis, das mal so in ein Lied zu fassen, weil ich weiß, dass wir treffen uns ja oft hier mit, wir haben so eine Ladies Night Gruppe
ja.
Und das ist immer sehr inspirierend und tauschen uns aus und jeder macht im Grunde ähnliche Erfahrungen, wie du auch schon gesagt hast,
mhm.
in seinem spirituellen Leben und so ein Treffen und gemeinsamer Austausch, auch auf einer ganz, oft auf einer ganz normalen Ebene. Also nicht unbedingt, dass wir jetzt hier immer dann Hare Krishna singen, sondern wir essen zusammen, wir lachen, wir weinen. Jeder erzählt gerade zu seiner Themen im Leben und ja, und das hilft unglaublich so in einer Art Freundschaft, einer guten Freundschaft, so auf diesem spirituellen Weg dann so weiterzukommen.
Toll.
Und ich nicht verstehe, wieso der Männer nicht dabei sind.
Also ihr dürft den Verstand dann auch gerne mitsingen, sofern ihr den dann euch merken könnt.
Thank you.
zusammen schaffen wir es bestimmt.
Einbeziehst und so. Wirklich gut.
Nicht, ich glaube, jetzt
hätten die Blumen werden. Ja. Ja, also als das dann Narayani so präsentierte, sie hat es ja so auch zu einem bestimmten Anlass präsentiert. Und als ein Ergebnis einer, ja, einer Reise, nicht? Wie sie so auch beschreibt, sie stand so lange so ein bisschen passiv da und konnte nicht partizipieren oder teilnehmen, wie sie es früher getan hat. Sie war ja die Super Sankirtan Mataji-Liederin, also einer der, glaube ich, Sharishi war noch eine, auch noch, die war die Größte. Und, oder? Weiß ich noch. Und es war jetzt so zu einem bestimmten Augenblick natürlich. Und dann war an diesem Augenblick eine unglaubliche Magic, die so sich entfaltete. Also diese Take me to the magic of the moment. Und ich glaube, wir wünschen uns das alle, zu unseren magical moments geführt zu werden und aus diesen Momenten die Kraft zu gewinnen. Und ich denke eben, dass dieser Magic Moment sozusagen nicht, the moment of all possibilities, auf keinem Fall im Gefrierfach der Vergangenheit so liegen sollte. Nicht? Also eingefroren als eine Erinnerung, die manchmal rauskommt, nicht immer, aber manchmal, sondern dass es ja immer wieder diese Momente gibt, wo alle Möglichkeiten so drin sind. Das ist the point of all possibilities. Und das ist meistens eben dann, wenn man zu diesem Punkt kommt, wo das Alte nicht mehr stimmt und das Neue noch nicht bekannt ist. Dann ist so ein Moment. Und wenn man in diesem Moment dann Zuflucht sucht bei Krishna, bei Narayani im Lied im Holy Name, dass da Krishna gegenwärtig ist. Und dann erfährt man so diesen Lift, von dem Prabhupada immer erzählt, diesen Aufzug, der einen über die Gunas und über die eigene Bedingtheit hinwegträgt und fest situiert als ein Staubkörnchen bei Krishnas Lotusfüßen, so sagt Chaitanya Mahaprabhu, oder einfach im Krishna-Bewusstsein. Danke, Narayani, danke, du hast wirklich... Also ich bin, du, wenn du, hast du schon eine Fan-Website. Gut. Gut, ja, dann würde ich sagen, ich wollte noch gerade unseren Gastgeber Vishwadev, ich hatte noch ein bisschen, viele von euch wissen das natürlich, aber ich möchte das auch gerne in diesem Kreis so sagen. Ich kenne Vishwadev eben, wie er sagte, sehr lange, und das war jetzt meine tausendste langweilige Vorlesung. Also man scherzt ja ein bisschen. Nicht? Also das war, wir kennen uns eben sehr, sehr lange und haben auch ja diesen Magic Moment mehrere Male erlebt. Also jeder für sich natürlich anders, aber ich habe eben auch sehr dann geschätzt, wie Vishwadev eben nicht das tat, was ich als so traurig empfinde, was ich auch sehr in unser ISKCON-Institut immer sehe und das immer beanstande, dass Menschen einfach sich zufrieden geben mit einem erlangten Status, und dann hat man so Bürokraten innerhalb einer spirituellen Bewegung. Das ist, wie viele von euch wissen, bei uns in der ISKCON leider sehr verbreitet, dieses Phänomen. Auch das ist wieder normal, aber es ist nicht ein schönes Phänomen. Und ich habe immer für mein eigenes Leben mir also als Ziel genommen, immer weiter zu gehen und immer neu aufzubrechen. Und ich weiß, dass ich für viele deswegen auch nicht so leicht zu fassen bin und auch oft kritisiert werde, weil ich immer auf der Reise bleibe. Aber ich denke, solange man noch nicht angekommen ist, ist man ein Reisender. Und ich würde sehr gerne dich vielleicht fragen, Vishwadev, weil du unser Gast bist. Hast du irgendwas zu diesem Thema zu sagen, wie man ja innerlich frisch bleibt und immer innerlich auf dem Aufbruch bleibt? Die Buddhisten sagen ja dazu, man muss immer in diesem Beginners-Mind sein, sich als Anfänger sehen, nicht? Und nicht als Angekommener. Das ist, also es gibt viele, viele Traditionen. Ich weiß nicht, ob das nur gar eine gute Frage ist, zu der du dich gut äußern möchtest, aber ich habe das so bei dir gesehen. Dir wurde es zu eng, sagen wir mal, als Tempelpräsident, und es gab auch unglaublich viel Aufwühlendes da, und da hast du Govindas gemacht und ganz viele Haushälter erreicht mit diesen Energy Bullets, nicht? Diesen tollen Energiekügelchen. Das ist ja was, nicht? Also kannst du dazu was?
Ich bin noch ein bisschen in der Magic Moment. Ja. Aber klar, das hast du ja auch schon erwähnt, dass generell, wenn man über die Jahrzehnte sieht, weil wir haben ja hier jetzt so die Ü50 und viele, die über 50.
Ü50, oh ja.
Wir haben die Ü20, die unter 20-Jährigen. Ein paar gibt es hier. Ne? So, wenn man so die Generation schaut, letztendlich geht es immer um die Gemeinschaft, immer wenn man zum späteren Leben kommt, geht es um die Gemeinschaft.
Ja.
Und als wir hierher kamen nach Yoga Dharam, war die Vaishnava Community natürlich alle im Tempel. Die Community hieß Tempel. Und ich weiß noch, Ajanta hat noch die Baupläne gemacht, dass wir da Häuser anbauen auf die große Wiese, damit dann die Vaishnava Community, wenn sie mal wächst, damit sie dann natürlich auf dem Platz wächst. Was aber so nicht stattgefunden hat. Und jetzt nach 20 Jahren haben wir mehr oder weniger zwei Communities. Wir haben die Tempel-Community und wir haben so ein bisschen die Community außerhalb. So die, wie soll man die nennen, die Ex-Communities oder so. Das ist ein bisschen so die Congregation. Aber eigentlich sollten die sich ja gegenseitig inspirieren, weil letztendlich die Gemeinschaft ist ja das Ausschlaggebende, und das sehen wir ja auch so. Deshalb ich beobachte nur gerne so die Jungen. Ich denke immer so, okay, weil jetzt auch in dem Alter sind, wo ich war, als ich da gejoint bin, okay, wo fängt dann später das Leben an, was geben sie denen mit? Und jetzt sind sie in der Bodhi-Familie groß geworden, jetzt haben die ihre Schule praktisch, jetzt gehen sie ins Leben, so nehmen sie was mit, ne? oder die macht was ganz was anderes. Und da gibt es auch schon Gedanken von den Ü50, wie sie denn demnächst in die Rente kommen. Wir haben einen Rentner jetzt hier, kann der schon machen? Der ist offiziell Rentner? Offiziell Rentner, kann der schon. So, da gibt es schon Pläne, okay, den Lebensabend, wo verbringt man den? So, aber der rote Faden oder die Brücke ist halt einfach die Gemeinschaft. Das ist natürlich immer eine Herausforderung, weil es fehlt meiner Ansicht nach so ein bisschen die Meeting Points. Das Thema. Aber das wäre so, was ich zusammenfasse, nach 20 Jahren mit Luca da und so, man sagen würde, ja, es fehlen ein paar Meeting Points, wo man sich halt mehr trifft, mehr Gemeinschaft kriegt, weil darin fehlt eigentlich die Inspiration. Mhm. Und abschließend, ich habe da so ein Seminar mitgemacht, wo kommen gute Gedanken in der Firma her? Bei dem immer, die kommen dann in diesen. Die Chefetage trifft sich, sitzt da zusammen und dann kommen die Gedanken. Aber zu 80% kommen die guten Gedanken oder Ideen, was zu optimieren, in den Meeting Places, Tea Corners, wo die Mitarbeiter sich so casual treffen und dann kommt es zu Ideen.
Toll.
Also Meeting Points oder in unserer Gemeinde, das fehlt so ein bisschen. Weil die Gemeinschaft letztendlich das von uns trägt. So nach vielen Jahren, wo man keine Gemeinschaft hat. So da würde ich so ein bisschen diese Brücke schlagen.
Mhm, toll, danke,
auf
danke.
Wen trifft man auf dem Weg, den ich dann wieder auf den nächsten Schritt mit?
Danke, danke. Ja, sehr guter Punkt. Ja, was findet dann statt in diesen, und dann findet etwas statt in diesen Meeting Points? Ja, ich kenne das sehr viel in meinem, ihr wisst vielleicht, ich bin ja sehr mit den Devotees um Gadada verbunden. Da ist eine große Community entstanden, eigentlich Deutschlands größte Community, da jetzt vor Berlin, und die treffen sich dann im Schloss. Und Gadada macht halt sehr viel Outreach, der war jetzt, ist oft in China jetzt, weil die interessiert sind, und er bringt dann immer auch Spiritualität und Krishna-Bewusstsein da rein. Siam Nam tut oft bei ihren Trainingsseminaren am Ende die Gita verteilen und so auf ihre Weise. Und ja, da merkt man, was da jetzt an Netzwerken entstehen, nach der langen, langen Arbeit, ist unglaublich. Da gibt es viele Foren, wo sich Professoren treffen. Also man, diese Meeting Points, die muss man halt schaffen. Und ich habe gesehen, dass bei der Timeweaver-Sache und den Vorträgen und was da so ist, eben ganz viele Meeting Points mit der Welt entstanden sind und so ganz viele Vernetzungen jetzt möglich sind, nicht? Mit, wo man zusammenarbeitet und viele Leute eben so mit Devotees in Kontakt kommen und mehr und mehr Krishna-Bewusstsein annehmen. Also, und das müssen wir natürlich besonders unter uns Vaishnavas machen. Und ich glaube, Krishna wird uns nicht verzeihen, wenn wir nicht zusammenarbeiten können. Ich habe irgendwie das Gefühl. Aber toll, wie du das sagst. Danke. Ja. Ja, ich würde jetzt sagen, dass wir an Syamala übergeben. Du hast dir noch... Ja?
Nur noch eine Frage an dich.
Syamala hat eine Idee. Ich glaube, das war wirklich so gedacht, wie manchmal in der alten Zeit hat man so komische Grenzen gezogen, die nicht relevant ist. Das war also, nein, das war ein Wischwettig Humor, trockener Humor. Ja. Oh, guck mal, was hier kommt. Das musst du mal erklären. Also.
Well, English?
Ja.
Farsi. I was in Vrindavan for 1 month and difficult to be here, but Vishwadi told me that you're coming for the program. So the last night I was with my best friend and Vashana, and then we went to Shriji in the Vashana, the temple,
And the pujari just we're just standing there, just throw it from far away, and it just landed on me. And this is directly from Sriji, so I thought I put it in the fridge.
Yeah.
For you, but I thought, you know, Guru Maharaj always wants to share. Maybe I share a little bit of direct. If this was directly on Sriji's body.
Srimati Radharani.
Maybe.
Yeah.
Will they come to you? But
I don't.
Just a little bit, one maybe each or.
Yes, this is something else.
Guru Maharaj, you want to take this with you, but maybe we take a little bit for each person.
Oh ja, ich kann zum Beispiel, wie nimmt ihr das vielleicht in eine kleine Tasche, nicht? Also nicht die Blüten, ich werde das jetzt nicht auf euch werfen,
nein.
Wie von der Bühne.
Ich gehe, oder.
Die Sache ist, wenn ich das jetzt denen so gebe, wie behaltet ihr das denn? Was ist die...
Bebek
vielleicht? Ja.
Taschentücher habe ich.
Wie? Taschentücher, so,
ja.
So, genau so.
Jetzt kommen die Taschentücher.
Take me to the magic of the moment. Toll, ne? Holy name. Ja, das ist genau richtig. Hare Krishna, da bist du ja. Also, ich weiß, wenn man nicht in Varshana war, wenn man nicht davor stand, vor diesen begeisterten Leuten, die nur Radharani im Geist hat, und dann plötzlich erlebt hat, wie der Priester eine Girlande losschleudert, die einem dann auf den Kopf oder um den Hals fällt oder in die Hand, dann ist das manchmal schwierig. Aber dies ist eigentlich ein Import aus der spirituellen Welt. Eigentlich so muss man es sehen. Ne? Und ich glaube, das Einfachste ist, wenn ihr ganz kurz so vorbeikommt,
ja.
denn ich habe sonst Angst, dass ich das
ganz
über den...
Wenig.
Ja. Und das einfach...
Was für das Geburtstagskind zuerst.
Ja.
Ja.
Ein langer hat Geburtstag. Das ist doch toll,
was?
Ja, da kann man ja darauf noch verteilen. Das hat ja gar nicht so üblich.
Wenige. Richtig. Danke, du. Toll. Go Krishna, would you just come? You can do it in the corner, and we do a little kirtan while this is going on. Yes? Ich denke, wir singen noch gerade noch den gerade ein bisschen im heiligen Namen. What?
Na Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Hare Krishna,
So, wir haben jetzt ein bisschen Paschale. Wir sehen euch. Wir haben ein bisschen auflockern, ein bisschen so weit sitzen. Ihr bringt es euch.
Paschalenzeit. Ja, ja. Gut, gut, gut.
2, 3,